Das hier ist Machete Mike. Ich glaube, also wer unsere Filme hin und wieder verfolgt, der wird ihn kennen, Machete Mike. Jetzt baue ich hier noch so die sauteure Decke. Machete Mike. Das ist auch nur ein Testprint. Also wie wirkt sowas, zum Beispiel so ein Bild in langen Abzügen? Und das wirkt nicht nur gut, es wirkt super. Und jetzt stellt euch mal dieses Teil vor in einer Länge von 3 Metern. Und das hängt irgendwo im Einkaufszentrum runter. Und wir stehen dabei und reden darüber, warum sich dieser Mensch hier ablichten lässt. Und wir reden über Face, sein Gesicht und über sein Glauben. Das ist der Hammer, oder? Das ist wirklich die Möglichkeit. Und wir werden das ganz offensiv angehen, Ende des Jahres. Starten wir. Boah, das ist echt der Hammer. Mich freut es wirklich sehr. Auch die Bereitschaft von den Leuten. Wir haben in 4 Wochen wieder ein Shooting. Da kommen an 2,5 Tagen über 60 Leute, die sagen, ich möchte mein Gesicht fotografieren lassen und dafür stehen, dass ich Hoffnung in mir trage. Hoffnung, die in die Ewigkeit reicht, muss man so sagen, die in die Ewigkeit reicht. Zettel? Denn jetzt kommt Cordula. Und das ist auch so eine, die wirklich Hoffnung in der Welt verbreiten kann. Der Film heißt ja Mein Bruder, der Mörder. Das sagt ja schon alles. Mein Bruder, der Mörder. Und der sah nicht so aus wie Machete Mike, der im Gefängnis war. Sie spricht darüber, wie sie von der Schule nach Hause gekommen ist und von ihrer Tante abgeholt wurde. Sie war da noch ein kleineres Mädchen. Und die war verheult und so nach und nach kam die Nachricht, oder kam das, hat sie die Info erhalten. Und bis sie dann zu Hause war und mit Polizei und so weiter. Guckt euch den Film an, ist sehr bewegend. Vor allem, wie es so leicht möglich ist, Dinge, die man in der Vergangenheit in sich hat, einfach wie so mit einem Mantel zu bekleiden. Sie hat das Beispiel, ich habe alles unter meinem riesigen Mantel versteckt und habe, irgendwann kann man sowas nicht mehr verstecken im Laufe der Jahre. Da wird es einfach so, dass es wirklich nicht mehr zu übersehen ist, was in einem abläuft. Und das ist dann rausgebrochen. Und das ist wirklich ein Film, der bewegt. Geschrieben und ein Satz sticht mir ins Auge und der heißt, einige Teile meiner Geschichte hatte ich nämlich unter dem Mantel des Vergessens versteckt. Und das ist natürlich, das ist erstmal sehr poetisch, weil ich mir so vorstelle, da ist einer mit einem riesen Mantel, den man nicht sieht und doch trägt man ihn, ne? Ja. Und da versteckt man Zeug drin. Warum?
Ja, ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden. Jeder kennt jeden. Wenn da Dinge passieren, die so ein bisschen ja aus dem Rahmen fallen, wird viel geredet. Und ich hatte immer den Eindruck, egal wo ich hinkomme, jeder weiß, wer ich bin und jeder weiß, was passiert ist und fragt, warum. Wo kommst du her? Was machst du? Ich wollte es einfach nicht.
Und hat es funktioniert mit dem Verstecken?
Eigentlich nicht wirklich. Das ist erst im Laufe der Jahre vergangen, glaube ich. Und nicht vergangen auch nicht. Eigentlich auch nicht. Es kommt immer wieder mal rauf.
Was für Ängste waren das?
Ja, da müsste ich ausholen.
Du, erstens mal die Frage, willst du was zum Trinken?
Danke, nein.
Nicht? Ich schenke noch vorsichtshalber trotzdem was ein.
Ja.
Und dann hol mal aus.
Ja.
Also wir sind ja hier bei Superfromm und wir sitzen hier genau. Ganz lässig beieinander, Cordula. Und ich freue mich schon auf deine Geschichte.
Ja, also.
Ausholen.
Ich bin aufgewachsen als Einzelkind mit 3 Geschwistern. Deswegen Einzelkind, weil ich war so ein Nachkömmling. Meine Schwestern waren 14, 15 Jahre älter als ich. Und dann war da eben noch mein Bruder, der war 7 Jahre älter als ich. Und naja, wenn du rechnest, als ich so 3, 4 Jahre alt war, waren meine Schwestern in der Ausbildung teilweise schon fertig. Die erste hatte schon geheiratet, die zweite hinterher, die gingen dann.
Und du als kleiner Stöpsel da?
Ich war als kleiner Stöpsel, ja. Ich war mehr oder weniger allein und mein Bruder hielt sich fern von mir. Der hat immer Abstand gehalten von Anfang an, so seit der Zeit, wo ich mich erinnern kann. So die ganz aktive Erinnerung so ab 3-4 Jahre. Und ich weiß, er hat immer Abstand gehalten. Und wenn ich ihm zu nahe kam, dann hat er für den Abstand gesorgt. Also ich wusste nicht wirklich, warum. Hätte ich es gewusst, wäre es mir vielleicht leichter gefallen.
Hätte ich es auch spüren lassen wahrscheinlich, oder?
Ja, er hat mich spüren lassen, da ist irgendwas. Aber es hat mir auch keiner gesagt, was da ist. Es war ja was da, aber die Kleine versteht das ja sowieso noch nicht. Das war immer das. Mhm. Ne? Und ich habe damit gelebt. Und für mich war irgendwann der Gedanke, okay, es ist ein Junge, alle Jungs sind doof. Das war für mich
halt so. Das sind einigen, oder?
Genau, es war, die sind halt doof. Mhm. So. Und ja, meine Welt war halt die, mein Vater war Schichtarbeiter, meine Mutter hat Verwandten viel auf dem Feld geholfen, in der Landwirtschaft, die war nie da. Meine Oma hat auf mich aufgepasst, oder sollte zumindestens. Aber ich bin meistens ausgebüxt. Ich war für mich alleine und ja, unser Haus war auch so ein bisschen, stand auch alleine. Also wir hatten gar keine so direkte Nachbarschaft. Und von daher, ich war immer neugierig. Ich habe sehr früh lesen gelernt. Das konnte ich schon, bevor ich in die Schule ging. Und ich habe mich in Bücher verliebt. Ich liebe Bücher. Ich habe da angefangen zu lesen. Und mein Lieblingsort war der Dachboden meines Elternhauses. Da standen Kisten rum, auch mit alten Büchern. Und in die habe ich mich vergraben. Ob ich es verstanden habe oder nicht, weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. So, das war das, womit ich aufgewachsen bin.
Das klingt romantisch, aber auch einsam.
Ja, auch einsam, vor allen Dingen, ja, mir fehlte Sozialverhalten. Mhm. Das habe ich dann später gemerkt. Meine Mutter hat dann mal versucht, mich irgendwo in den Kindergarten zu stecken. Und da bin ich nicht freiwillig geblieben. Wollte da nicht hin, ich fand das doof. Und später in der Schule auch. Also ich hatte schon Schwierigkeiten mit anderen umzugehen.
War der Bruder ja immer noch doof, oder?
Der Bruder war immer noch doof,
genau. Oder wurde er immer döfer?
Ja, der wurde älter und es war irgendwo, es war der kleine Prinz irgendwo schon zu Hause, der einzige Junge, klar. Hm. Der spielte Fußball in seiner Freizeit, das weiß ich halt noch. Und ging auch in die Schule und als er aus der Schule kam, sollte er eine Ausbildung machen. Das funktionierte alles nicht, hat er nach kurzer Zeit geschmissen und also irgendwie die Abende verbrachte er gerne in der Kneipe. Und ich habe mich immer gewundert, warum sagen meine Eltern nichts. Meine Mutter sagte später was oder die hat es zumindest versucht. Und ich weiß, mein Bruder reagierte relativ aggressiv darauf. Es war jede Nacht Rabatz bei uns, es war relativ laut. Ja, und ich muss dazu sagen, also christliche Familie war es halt auch nicht, ne? Und das war das, was ich, irgendwann habe ich angefangen, mir das tatsächlich zu wünschen.
Eine christliche Familie? Ja. Woher das auch immer kam?
Das kann ich dir sagen, woher das kam.
Buch.
Ganz genau. Und irgendwann, wie gesagt, also ich war oft auf dem Dachboden oben und ich stöberte in den Kisten rum, die da standen. Und irgendwann habe ich eine Kiste entdeckt und ich habe die aufgemacht, voller Bücher und allesamt mit christlichem Inhalt. Und ich habe angefangen zu lesen.
Ach.
Und ich habe begriffen, es gibt einen Gott, es gibt...
Von wem waren die Bücher?
Das kann ich dir nicht mal mehr sagen. Das weiß ich nicht mehr.
Diese Kiste da auch extra für dich?
Die verschwand in dem Moment, wo ich meine Mutter gefragt habe. Da war die weg. Ich habe es auch nie erfahren, wo die herkam. Aber dann waren ja diese Frommen im Dorf, die natürlich auch Kinder hatten, die mit mir zusammen auch zur Schule gingen irgendwann. Und die verteilten fleißig Heukelbach-Traktate. Und die bekam ich dann auch irgendwann in die Finger, Kindertraktate. Und ich habe die gelesen. Und irgendwie kam dann ja so eine Sehnsucht in mir hoch. Ich habe gedacht, die leben alle anders als du. Ich möchte das auch. Das war so mein Wunsch. Ich wollte gerne so, ich habe immer gedacht, wenn ich mal groß bin, wenn ich eine eigene Familie habe, dann möchte ich mit Jesus leben. Das war das, was ich wollte. Und ich habe in der Zeit angefangen zu beten auch. Und ich habe angefangen zu beten, dass ich das irgendwann mal haben darf. Eine richtige Gemeinde, auch eine christliche Familie, eine eigene.
Wie eine Cordula auf dem Dachboden gebetet.
Ja, genau.
Aber irgendwas kam ja dazwischen, oder?
Ja, was heißt dazwischen? Also ich bin schon Christ geworden. Das ist tatsächlich in der Schule passiert durch einen Lehrer, der Christ war. Ich war dann auf der weiterführenden Schule und wir hatten Kunstunterricht. Und der Lehrer, ich kannte ihn eigentlich bis dato gar nicht wirklich, hatte uns die Aufgabe gegeben, wir sollten das Cover des Buches malen, was wir gerade lesen. Und ich habe das gemacht. Ich habe damals Joni Erickson, das hatte mir eine Freundin ausgeliehen aus der Schule.
Das ist die
14, 15, das ist die, die in Amerika im Rollstuhl sitzt.
die da ins Wasser gesprungen ist. Genau, und dann
das erste Buch hatte ich. Und ich habe dieses Cover ungefähr so ein bisschen nachskizziert. Und dieser Lehrer stand hinter mir und guckte mir ständig über die Schulter. Und das kann ich nicht haben. Irgendwann habe ich mich rumgedreht und ich habe gesagt, ist irgendwas? Und der guckt mich so ganz versonnen an. Der sagt, bist du Christ? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich möchte es gerne sein. Und dann hat er mich nach dem Unterricht zurückgehalten und sagte, hier, guck, wir haben auf der Schule zum Beispiel einen Schülergebetskreis. Wenn du magst, komm hin. Und auf dem Weg, ich war dann immer da, so bis zum Rest der Schulzeit. Und ich habe mich auch bekehrt. Und ja, war dann, wie gesagt, Christ. So, ich war 15, 16 Jahre alt. Dann, zu Hause war immer Rabatz irgendwo. Die Nächte waren laut, war halt so.
Wegen
meines
Streits.
Ja, oder genau, Eltern. Genau. Er war die halbe Nacht in der Kneipe. Meine Mutter, jedes Mal, wenn er nach Hause kam, meine Mutter aus dem Schlafzimmer, wo warst du? Was hast du gemacht? Und er geht dich gar nichts an. Und ja, so war das eben in dieser Zeit. Es war immer irgendwie, ich habe gedacht, wenn du mal Kinder hast, du möchtest keine Jungs haben. Das fing da schon. Also keine Jungs, die sind kompliziert und die machen Stress. Und ja. Als ich 16 wurde, war meine Schulzeit zu Ende und ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, eine Stadt weiter in einer Kindertagesstätte, habe dort auch gewohnt. Und der erste Weg war dort in die Freie Evangelische Gemeinde. Ich habe mir die Jugend da gesucht, bin da hingegangen und für mich war das wie so ein Aufatmen. Aber ich hatte ja die Wochenenden zu Hause und da war halt wieder dieses Theater immer. Ne?
Du hast also unter der Woche Luft geholt für,
genau,
fürs
genau,
die Wochenenden.
Und hatte dann ich hatte die Wochenenden, ja. Danach habe ich dann angefangen, eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin zu machen. Ich war 17, ich wurde 18, hatte gerade meine Zwischenprüfung gemacht. Und mein Bruder hatte in der Zeit seine erste Freundin. Das habe ich mitbekommen. Etwas weiter weg. Die war auch etwas älter als er.
Wurde er ruhiger dadurch?
Ach wo, im Gegenteil. Er war unglaublich eifersüchtig. Er hat sie, ja, ich würde heute fast sagen, so ein bisschen als sein Eigentum betrachtet. Und wie das so ist, welches Mädel lässt sich das gefallen? Sie hatte relativ schnell einen anderen. Und das hat mein Bruder wiederum nicht verkraftet. Das Erste, was er getan hat, war, dass er sich die Pulsadern aufgeschnitten hat. Da hat ihn meine Mutter gefunden. Er war im Krankenhaus, aber er hat es geschafft, irgendwie plausibel zu machen, dass es ein Unfall war. Jeder hat ihm geglaubt, er kam nach Hause. Und er war den ersten Tag zu Hause und die erste Nacht, als er zu Hause war, ich glaube, es war so 1:30 nachts, habe ich gehört, mein Zimmer war neben seinem, dass er aufstand und ging. Okay, war ja nichts Außergewöhnliches, aber er kam halt nicht wieder.
Also er fuhr weg?
Er fuhr weg, genau. Und sein Auto war kaputt, das wusste ich. Und er hatte das Auto meines Vaters genommen. Und er musste am nächsten Morgen zur Arbeit und konnte nicht, weil sein Auto nicht da war. Dann stand die Polizei vor der Tür irgendwann und fragte, gehört Ihnen der und der Wagen? Vater, ja. Ja, den haben wir mit Totalschaden gefunden. Wer hat den gefahren? Fahrer ist nicht da. Ja. Die waren alle noch am Suchen nach ihm und ich hatte Berufsschule und meine Mutter sagte, du gehst auf alle Fälle. Und ich habe gesagt, ich möchte wissen, was los. Nein, du gehst, komm. Und ich musste zur Berufsschule, als ich wiederkam und ich stieg aus dem Schulbus, kam mir meine Tante weinend entgegen, Schwester meiner Mutter. Ich habe gesagt, was ist passiert? Ja, dein Bruder ist tot. Und ich habe instinktiv gefragt, ja, seine Freundin, ja, die auch. Ja, ich wusste ehrlich gesagt in dem Moment nicht so richtig, was ich denken sollte. Ich bin erstmal den Weg nach Hause gelaufen. Meine Mutter hing im Sessel im Wohnzimmer, war am Schreien. Sie schrie einfach nur. Mein Vater saß da, sagte keinen Ton. Und irgendwie habe ich dann so nach und nach rausbekommen, was passiert war. Also er war dahin, ist zu ihr, hat sie umgebracht und sich dann selbst auch so. Und ja, war kurz vor Weihnachten.
Also dein Bruder hat seine Ex in dem Fall getötet.
Genau.
Wie?
Mit einem Messer zerstochen und sich dann selbst auch so. Ja. Und dann, ja, das war eben das Zeitungsartikel, in der Heimatzeitung und so weiter. Meine Mutter hatte Angst, dass eine große renommierte Zeitung davon erfährt, war aber zum Glück nicht so. Und
also die Zeitung mit den vier Buchstaben hat es nicht erfahren?
Genau, die hat es nicht erfahren, zum Glück nicht erfahren. Mhm. Und ja, als ich dann zu Hause war, war es das erste Mal, dass meine Mutter zu mir sagte, würdest du mit mir beten? Sie wusste, dass ich gläubig war, sie hat sich immer aufgeregt darüber. Und da wollte sie, dass ich mit ihr bete. Ich habe das auch gemacht. Ich habe sie in den Arm genommen, ich habe mit ihr gebetet. Mein Vater saß da, er sagte keinen Ton. Also der hat sich eigentlich seit der Zeit relativ ausgeschwiegen.
Cordula, und du kommst nach Hause.
Ja.
Du hörst diese Message.
Ja.
Du weißt ja im Prinzip nichts von deinem Bruder, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Relativ wenig.
War er schon immer aggressiv?
Ich würde jetzt auf Dorfdeutsch sagen, bollerig. Also das ist so eine Eigenschaft der Familie meines Vaters, die können auch schon mal ein bisschen rumpoltern. Ich verstehe. Na, so war er halt auch aggressiv, richtig aggressiv würde ich gar nicht sagen.
Und dann wohnst du ja in einem kleinen Dorf.
Ja,
genau. Und das macht nicht nur die Runde, sondern das rast durch das Dorf.
Das rast durch das Dorf, genau, richtig.
Und dann kommt der Mantel an, oder?
Dann kommt, ja, der kam ehrlich gesagt noch ein bisschen später. Ich musste das erstmal verarbeiten. Erstmal habe ich meinem Chef Bescheid gesagt, dass ich im Moment nicht arbeiten kann. Ich hatte meine Zwischenprüfung hinter mir, die hatte ich auch bestanden. Und er war aber dann auch so, dass er gesagt hat, bleiben Sie zu Hause, ist egal wie lange. Kümmern Sie sich um Ihre Eltern, wenn sie wieder kommen, sagen Sie Bescheid, dann sind Sie wieder da. Also der hat das ganz, ganz cool hingenommen. Das fand ich toll damals, dass er das so aufgefasst hat, dass er, ja, ich habe mich irgendwo ja auch geschämt für das, weil ich habe gedacht, was denken die aus, was für einer Familie ich komme? Ich fand das schlimm. Meine Schwestern wohnten ja schon nicht mehr zu Hause. Die fanden das natürlich auch schlimm, aber und das, was ich dann erfahren habe, das habe ich tatsächlich durch meine Mutter in abendlichen Gesprächen erfahren, wenn mein Vater noch zur Schicht weg war. Da kam dann so nach und nach raus, was eigentlich passiert war und woran alles lag. Und wenn ich das früher gewusst hätte, vielleicht wäre ich anders damit umgegangen. Ich weiß es nicht. Ob ich es als Kind oder als Teenager besser verstanden hätte.
Und warum?
Ganz einfach. Als meine Mutter schwanger war mit mir, mein Bruder war 6 Jahre alt, er ist eingeschult worden und so 2, 3 Häuser weiter wohnte eine Familie, die hatten ein Mädchen in seinem Alter und die beiden waren eng befreundet. Und gingen zusammen zur Schule, hatten ja fast den gleichen Schulweg und ja, und meine Mutter fand den Namen dieses Mädchens so schön, den sollte ich eigentlich auch bekommen. Und ja, eines Tages im Sommer, also es wurde viel gebaut, in der Gegend wurden gerade viele neue Häuser gebaut, die Baustellen waren noch nicht so abgesichert. Mein Bruder und das Mädel kamen von der Schule nach Hause, gingen schön an der Baustelle vorbei und in dem Moment fällt ein Betonrohr um und begräbt das Mädchen unter sich. Und sie war tot. Mein Bruder hat das gesehen. Ich möchte nicht wissen, was er gesehen hat. Wie es wirklich aussah, ich weiß es nicht. Und kurze Zeit später bin ich geboren. Und das hat er nicht verkraftet. Das war 1964. In der Zeit gab es keine psychotherapeutische Hilfe. Hat ja keiner gemacht. Er musste damit selber klarkommen irgendwo, aber er ist mir aus dem Weg gegangen. Ein Kind stirbt, ein anderes kommt zur Welt. Ich habe dann zwar einen anderen Namen bekommen, aber für ihn war das eine Katastrophe. So, dann, klar, er hatte das schon irgendwo. Als er 14 Jahre alt war, hat sein Fußballtrainer Lungentuberkulose bekommen. Und mein Bruder war einer derjenigen, die sich angesteckt haben bei ihm. Der Trainer ist gestorben. Und in dieser Phase wurde er dann auch vom Hausarzt überwacht. Er musste dann in die Praxis gehen und er ging dann, das hat mir meine Mutter erzählt, er ging in die Praxis und es saß ein älterer Mann alleine im Wartezimmer und sagte zu ihm, ach, geh du rein, bei dir geht das schneller. Ich habe Zeit, ich bin schon alt. Mein Bruder geht rein, er kommt raus, der alte Mann sitzt tot im Stuhl. Solche Sachen, ne?
Die haben ja jetzt alle indirekt nichts mehr mit dir zu tun.
Nee, aber ich habe Angst bekommen. Ich habe, also am Anfang habe ich ja gesagt, alle Jungs waren doof. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal heirate, wenn ich einen Mann habe und wir kriegen Kinder, ich möchte keine Jungs haben. Die sind mir zu kompliziert. Das will ich nicht. Ich hatte immer Angst, das könnte sich irgendwo wiederholen. Und das hat sich direkt manifestiert in mir. Das war irgendwo drin.
Und das war dann der Anfang des Mantelüberlegens.
Ja, genau. Also ich habe irgendwann angefangen, oder sagen wir mal, ich habe aufgehört, über diese Dinge zu reden. Ich hatte anfangs, habe ich noch das Bedürfnis gehabt, über diese Sachen zu reden, später nicht mehr. Ich habe dann irgendwann Achim kennengelernt.
Dein Mann?
Mein Mann, genau. Nach 5 Jahren war ich dann doch schwanger, kam eine Tochter zur Welt. Und ich war froh. Unsere Tochter war da, war auch schön. 2 Jahre später kam der erste Sohn, dann der zweite Sohn, dann der dritte Sohn. So, jetzt hatte ich 3 Jungs. Und ich hatte Angst, wie werden die? Werden die sich auch so entwickeln? Wird einer von denen oder alle 3 vielleicht so werden, wie mein Bruder war?
War das deine permanente Angst?
Ja,
es war eine Angst. Was macht da dein Glaube so eigentlich so in diesen ganzen Jahrzehnten?
Mein Glaube musste erst mal wachsen. Die Jungs, der erste, der kam, war relativ, oder ist bis heute eigentlich relativ pflegeleicht, ein ganz ruhiger Geselle. Ja, und dann kam der nächste, der schon aussah wie mein Bruder. Ich habe den gesehen, habe gedacht, oh weia. Aber es war ein süßer, ein ganz lieber und nur, er wurde schnell krank und bekam dann.
Gehen wir mal auf deine Ängste ein.
Ja.
Ne? Weil das spüre ich ja, dass du beim Erzählen, du durchlebst das ja im Prinzip nochmal.
Ja, irgendwo schon, ja.
Ja. Und wie hast du da gelebt?
Also bei unserem zweiten Sohn in permanenter Angst.
Ja.
Bis heute.
Bis heute?
Bis heute. Bis heute. Es hat sich nichts geändert, weil er ist so derjenige, der, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich soll ja nicht übertrieben klingen, aber er zieht irgendwie so alles Schwierige an, habe ich manchmal das Gefühl.
Und wie stellst du dich dieser Angst? Gar nicht? Oder?
Ich spreche sie heute wieder aus. Ich sage ihm das auch direkt.
Und jetzt gehen wir mal vom Sohn, vom Bruder, vom Sohn. Das ist ja eine echte rote Linie, ne?
Ja. Ja.
Immer zu dir.
Ja. Irgendwann habe ich meinem Sohn das aber gesagt. Ich habe ihm von meinem Bruder erzählt. Und dann hat er gesagt, Mama, ich würde mir nie was antun. Warum denkst du so über mich?
Und das ist immer wieder bei dem Mantel, wo die Angst drunter steckt.
Ja,
und wo du sagst,
ganz genau.
Ich leide unter diesem Ganzen.
Genau.
Und es war ja immer doch irgendwo noch Gott in der Nähe.
Ja.
Ich sag's mit Absicht, in der Nähe.
Ja.
Wie war da dein Weg zur Akzeptanz, ich sag's mal nicht Heilung, sondern Akzeptanz, weil Heilung dauert ja auch lange, ne?
Ja.
Und wie würdest du sagen, wie war dein Weg dahin? Mit Gott?
Mein Weg mit Gott, ja. Also wir sind regelmäßig in die Gemeinde gegangen, wir waren sonntags dort, wir waren zu Bibelstunden dort, wir haben dort auch viel gebetet, wir haben auch viel für unsere Kinder gebetet, andere haben mit uns gebetet. Und haben uns Mut gemacht und haben gesagt, also eure Kinder, die hatten sich auch inzwischen alle taufen lassen. Und es war alles, war eigentlich, die waren selbst ja auch auf dem Weg mit Jesus. Und die haben gesagt, da braucht ihr keine Angst zu haben. Er hält doch seine Hände darüber. Warum hast du so eine Angst? Ne?
Genau, jetzt sind wir bei dir. Wie gehst du heute mit Ängsten um? Ist es einfach,
damit umzugehen? Es ist besser geworden. Sagen wir mal, es ist offener geworden. Dieser Sohn hat dann irgendwann geheiratet. Und wir wussten von Anfang an, das wird nicht gut gehen, das kann nicht gut gehen und es ist nicht gut gegangen. Er kam irgendwann, stand er wieder vor der Tür.
Und dachtest du, bringt er dich jetzt auch um?
Er hat nur gesagt, das Erste, was er sagte, als er vor der Tür stand, Mama, keine Angst. Mein Leben gehört Jesus, ich gehe mit ihm. Du brauchst keine Angst haben, ich mache nichts.
Das meinte er den Mord deines Bruders?
Ja, genau. Ne? Das oder auch Suizid oder so. Er sagte, du brauchst wirklich keine Angst haben. Und wir reden heute offen drüber. Und damit kann ich dann jetzt auch wieder besser umgehen. Indem ich offen drüber rede, über diese ganzen Geschichten.
Wenn da so Angstwellen kommen, Cordula, was machst du dann?
Dann gehe ich ins Gebet.
Und wenn dann so Angstwellen kommen, was machst du denn konkret?
Manchmal schreibe ich meinen Pastor an, aber manchmal ziehe ich mich auch einfach nur zurück und bete und sage, Jesus, du siehst das gerade. Du siehst, was gerade in mir los ist. Hilf mir.
Ich meine, solche Vergangenheitserfahrungen, die kann man ja nicht einfach abtrennen, ne?
Nein.
Und die kommen dann immer wieder hoch.
Ja. Die kommen immer dauernd,
und manche Dinge triggern einen.
Ja.
Und da sagst du, du erkennst es mittlerweile, woher es kommt, oder? Also wenn so, oder brauchst du die Zeit zum Reflektieren und dann wieder sagen, komm, nicht vergessen, ich gehe jetzt zu Gott?
Ja, das auf alle Fälle. Ich habe ja Gott immer darum gebeten, dass ich mal eine christliche Familie haben darf. Wir gehen ja einen ganz anderen Weg. Wir gehen anders damit um, als, ich sage jetzt mal, meine Eltern damit umgegangen sind. Meine Eltern sind, glaube ich, bis zu ihrem Tod konnten die damit nicht umgehen. Mhm. Das war für sie ganz, ganz schwer. Und ja, dadurch, dass wir in der Gemeinde sind, dass wir wirklich alle Christen sind, unser jüngster Sohn wird Pastor, hat seinen Bachelor gerade gemacht und so. Es ist irgendwie ein ganz anderer Zusammenhalt und wir können auch zusammen darüber beten, wenn sowas kommt, ne? Oder drüber reden. Es ist schon ganz anders und trotzdem kommt es immer wieder mal hoch, aber wo ich dann wirklich sagen kann, es ist alles gut, Gott ist da.
Vielen Dank, Cordula.
Gerne.
Das ist also schon sehr, sehr einschneidend. Ne? Also Mord, Selbstmord, ja. Tuberkulose, Beton.
Also. Ganz übel.
Und du kriegst das natürlich alles nur, ich sag's jetzt mal wirklich, aus dritter Hand mit, ne? Also.
Ja, viel zu spät eigentlich. Für mich viel zu spät, weil ich gedacht habe, hätte ich es früher gewusst, hätte ich vielleicht anders handeln können meinem Bruder gegenüber. Der hätte es auch selber vielleicht besser verstanden. Das wäre das, was ich mir gewünscht hätte vielleicht. Aber es war halt nicht so. Und meine Mutter, meine Eltern konnten einfach nicht drüber reden. Warum auch immer.
Fragen, die sich nicht mehr beantworten lassen. Überhaupt nicht. Leben deine Eltern noch?
Nein.
Und deshalb kann man sie ja auch nicht mehr fragen.
Nein.
Ja? Darf ich dir noch meine 4 Schlussfragen?
Ja, gerne.
Stellen. Buch, das nicht nur einmal gelesen wurde, sondern mehrmals.
Gibt's ja, da gibt es tatsächlich. Also, wenn ich mich entspannen will, und ich entspanne mich sehr gerne und ich liebe hintergründigen Humor, lese ich Ephraim Kishon. Am liebsten seine Familiengeschichten. Die kann ich 100-mal lesen und mich immer wieder kaputt lachen drüber. Aber das, was ich im Moment wirklich lese und glaube zum dritten Mal, das ist ein Buch, das heißt Found, was ein gewisser Herr Meyerhöfer geschrieben hat.
Ach, guck mal. Ach komm, das bringen wir doch jetzt auch mal.
Ja,
danke.
Bitte.
Das war nicht abgesprochen, gell?
Nee, das habe ich erst als Biografie gelesen und heute ist es tatsächlich auch so eine Art Therapiebuch, weil ich sehe einfach so Parallelen zeitweise, ne? Genau das. Ja, genau das.
Okay.
Danke, freut mich. Das ist wirklich klasse.
Danke. Da gehen wir schnell weiter zur zweiten Frage, bevor es mir peinlich wird. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor, lass uns 5 Jahre machen.
Ja, zu Dingen und Menschen, die mir nicht gut tun. Weil durch sowas bin ich tatsächlich vor ein paar Jahren mal eine ganze Weile rausgekickt worden aus meinem normalen. Das ist wieder eine ganz andere Sache. Das hat aber auch so 4-5 Jahre gedauert, bis ich da wieder auf die richtige Spur gekommen bin. Und heute bin ich vorsichtiger im Umgang mit anderen Menschen. Bevor ich ihnen irgendetwas glaube, bevor ich ihnen folge, denke ich 3-mal nach.
Das heißt, dein Leben ist ein permanenter Lernprozess.
Ja.
Willkommen im Club.
Ja.
Dann, welche Überzeugungen, dritte Frage, ne? Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben direkt, also richtig verbessert?
Ja, ich konnte, wenn mir jemand quergekommen ist oder mir irgendwas nicht gepasst hat, sehr schnell sehr aufbrausend werden. Vielleicht auch so eine Eigenschaft, die ich von meinem Papa gekriegt habe, keine Ahnung, der war auch so. Und mein Mann sagt immer, du bist in der Lage, verbal Menschen zu erschlagen. Oder rhetorisch.
Oh.
Ja, das geht. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so. Ich habe aufgehört damit. Also mittlerweile, wenn sowas ist, werde ich eher still, ziehe mich zurück, bete drüber und rede später über die ganzen Dinge. Aber normal.
Wohl dem,
ist
der das kann.
Ist wesentlich besser.
Wohl dem, der das kann, gell?
Ja.
Und letzte Frage, Cordula, mit dem Plakat, was kommt drauf?
Eine ganz liebe alte Dame aus meiner Gemeinde hat mir mal in einem Moment, wo es mir nicht gut ging, den Satz gesagt, denk dran, Jesus hilft spätestens rechtzeitig. Und der Satz käme aufs Plakat. Der begleitet mich.
Ich danke dir ganz herzlich.
Gerne.
Vielen Dank fürs Kommen, Cordula.
Ich danke dir.
herzlichen Dank für das Anschauen vom Film von Cordula. Und danke für euer Interesse für Faces. Das ist ja wirklich auch genial. Wir brauchen auch eure Unterstützung, sei es durch, dass ihr sagt, ich bin bereit zum Fotografieren, das Thema haben wir durch, oder auch zum Unterstützen, wenn ihr wenn ihr das unterstützen wollt, diese Arbeit, dann kommt hier der QR-Code und würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze finanziell unterstützt. Oder ihr abonniert den Newsletter. Und da werdet ihr permanent informiert. Der kommt alle 2 Wochen. Und da werdet ihr ständig informiert, wie ist der Stand von Faces, was passiert gerade. Wir bringen neue Fotos rein. Das ist sehr, sehr authentisch. Oder Instagram. Wobei da ist gerade noch ein bisschen wenig. Es gibt einfach zu viel zu tun. Instagram bleibt es noch ein bisschen. Mir fällt sogar das Mikro hinten raus. Aber das schaffen wir voll, die Abmoderation. Seid Hoffnungsgesichter und bleibt so verfroren. Macht's gut und tschüss.